Bei solchen Geschichten bin ich immer ziemlich ratlos, ja? Weil, sehen Sie, das Problem wieder funktioniert oder nicht funktioniert.
Ja, wenn man davon ausgeht, dass Kunst und Leben gleich sind.
Ja, sagen wir so, die Demokratie in Griechenland hat nicht funktioniert. Und zwar, sie hat nicht funktioniert für ungefähr 1000 Jahre. Ja. Mehr als 1000 Jahre. Ja. Und nach mehr als 1000 Jahren hat sie wieder funktioniert. Ja. Wir haben im Grunde die Verfassung, die sich von der athenischen oder sonstigen Verfassung nicht wesentlich unterscheidet. Ja. Oder sagen wir, von athenischen vielleicht, aber gut, ja, nicht so wesentlich vom republikanischen Rom. Im Abstand von 1500 Jahren. Und ich weiß nicht, wie konstruktivistisch eine Gesellschaft sein wird in 1500 Jahren. Ja. Und ich habe vor kurzem gab es ja eine Besprechung in der Frankfurter, denke ich. Ja, in der Frankfurter. Gab es ja eine Besprechung der neuen Bücher unter Ihnen, eine Geschichte der Avantgarden im 20. Jahrhundert von Bäumer, ein Politologe, der sich gleichzeitig für die Ästhetik interessiert und viel über die Kunst schreibt. Da ist ein interessanter Autor, ich hab dieses Buch noch nicht gesehen, nicht gelesen, ist ganz neu. Und ich glaube, am Anfang des Textes, also des Artikels stand, die Avantgarde ist unsere Antike. Ja. Bis zu einem gewissen Grad bin ich damit einverstanden. Dieser Vergleich mit Griechenland, war nicht zufällig. In der Tat gibt es relativ wenig Perioden in der Weltgeschichte, von denen wir sagen können, in dieser Zeit wurden Grundfiguren bestimmter sozialen, politischen, künstlerischen, technischen Organisationen weitgehend durchgespielt. Ja? Und zwar in einer relativ raschen Abfolge. Ja? Wenn wir zum Beispiel die Entwicklung der antiken Tragödie, der antiken Philosophie, also griechischen Philosophie nehmen, dann merken wir, dass sozusagen im Verlauf der ungefähr anderthalb Jahrhunderte im Grunde alle Modelle der europäischen Kultur durchgespielt worden waren, auf allen Gebieten. Auch wissenschaftlich und so weiter. So würde ich fast sagen, dass tatsächlich der Autor recht hat. Und Avantgarde-Zeit war ein Experiment, experimentelle Zeit, in der diese Modelle einfach schnell alle durchgespielt worden waren. Bis jetzt haben wir praktisch keine Kunstereignisse, Kunstfilme und so weiter, die nicht immer schon vertreten worden waren in der Zeit der Avantgarde. Was weder schlecht ist noch gut, ja, es ist einfach so. Und man muss ja auch sehen, dass die Avantgarde in ihrer prägnanten, das heißt radikalen Form und sozusagen konsequenten Form überhaupt eine extrem isolierte Geschichte war, sozial gesehen. Wir nehmen sozusagen die entwickelste war die russische, ja. Aber es ist ein relativ kleiner Kreis in zwei Städten, ja, Moskau und Petersburg, ohne irgendwelche Einfluss im Lande, nicht einmal in Einfluss in diesen Städten, ganz zufällig nach oben gespielt, geschwommen durch die Revolution, für kurze Zeit, 3-4 Jahre. Also es war ein sehr, sehr kleines Terrain, auf dem alle diese Experimente in rascher Reihenfolge der Rede gespielt worden waren. Der zweite war Bauhaus, aus einer extrem geschlossenen, in der deutschen Provinz, fast ohne Außenwirkung Phänomen. Wir wissen jetzt, also man weiß in Deutschland über Bauhaus, über Amerika, ja, via Amerika. Dann der radikale Teil der französischen Avantgarde, also Duchamp, Picabia waren Immigranten. Und der Style war auch absolut isoliertes Phänomen. Ja? Und dann, wir haben eine letzte Gruppe, das sind die Futuristen und Marinetti, die ästhetisch nicht so konsequent waren, übrigens als die Gruppen, die ich ja, wenn man die Bilder oder die Skulpturen aus der Zeit sieht, das sind so irgendwie auf der Ebene des Kubismus, ja, so ein bisschen Fauve, ja, ein bisschen das, ein bisschen jenes. Ein bisschen radikalisiert, aber nicht so sehr, so Severini, Baller, ich weiß nicht, alle diese Leute. Also es ist nicht weit über eine gewisse postimpressionistische Zeit hinaus. Ja gut, und auch wieder eine kleine Gruppe, nur weil sozusagen Geliebter von Mussolini, ja, nicht wahr? Ja, sozusagen diese ganze Geschichte erfunden hat, solange sie ihre, seine Geliebte geblieben ist, wirken sie, war der Bruch, ja, waren sie weg. Ja. Also das zeigt sehr, sehr, dass es um sehr, sehr enge kleine Phänomene handelt. Ja. Jetzt fragt man sich, warum diese kleine Phänomene, ja, der Duchamp hatte nur ein, man muss es klar sehen, ja, Duchamp hat ein Sammler, das er immer gekauft hat, sein ganzes Leben lang. Ja. Die Bilder von Malevich, der ganze Konvolut, ja, von dem jedes Bild jetzt kostet, ich weiß nicht, 10, 20 Millionen, wurde mit großem Auch und Krach verkauft an Stedelijk Museum in 60er Jahren, der ganze Konvolut von 100.000 Mark, wobei zunächst einmal, diese Konvolut wurde angeboten der deutschen Museen und kein Museum wollte es kaufen. Ja? Das hat Stedelijk Museum aus Verlegenheit irgendwie, das hat kein Museum, sie hatten keine moderne Sammlung in der Zeit und die wollten das ein bisschen so. Ja? Okay. Das zeigt, dass unsere Vorstellung von Avantgarde projiziert eine Bedeutung auf die Avantgarde selbst, die Avantgarde niemals hatte. Ich meine im Sinne einer so breiten Wirkung. Eine breite Wirkung war gleich Null. Wir können uns, weil man spricht Mainstream und so, ja, heute Mainstream und so weiter. Ja, gut. Als sozusagen der Autor der Avantgarde, 40er, 50er, 60er Jahre, Beckett. Ja. Als Beckett Nobelpreis bekommen hat, hat sich herausgestellt, er lebte in einem, seit Jahrzehnten in Paris, ja, in einem Souterrain, ja, weil er keine Wohnung bieten konnte. Ja. Also das waren die Verhältnisse, ja, das waren die Situationen, und ja, Joyce ist praktisch verhungert. Ezra Pound, um zu überleben, musste er für Mussolini Propaganda auf Englisch machen und so weiter. Das muss man auch sehen, ja. Wie es gelaufen ist. Die Leute praktisch waren am Verhungern die ganze Zeit. Man liest zum Beispiel, jetzt, ich sage das nur einfach, das zu verstehen, ja, warum sie kommen. Es gibt ein Dokument, das ist die Entscheidung von der Abteilung für die bildenden Künste, das Kommissariat für Kultur, unterschrieben von Malevich, ja, da war der Chef damals dieser Abteilung, Zuteilung der Anzüge und sonstige sozusagen Kleider für die Künstler, und dann werden für Chagall Hose gestrichen, weil er sagt, da er keinen großen Beitrag zur Entwicklung der neuen Kunst in Russland rechtfertigt, nicht den ganzen Anzug. Also bekommt nur das Sachwerk. So waren die Verhältnisse in dem Moment. Und wenn wir jetzt über die Avantgarde sprechen, es geht darum einfach, dass wir plötzlich eben diesen einzigen Charakter erkennen, der Avantgarde. Das heißt, wir erkennen, dass auf einem kleinen Territorium von kleinen Gruppen von Menschen die Grundmodelle und die Grundfiguren der Moderne immer schon behandelt, durchgespielt und relativ vollständig beschrieben worden waren. Ja? Wir haben sozusagen eine unglaubliche Fundus an dieser Figur. Jetzt in Bezug auf diese Geschichte kann man von Scheitern oder von Erfolg nicht einmal reden. Ja? Sie waren nie erfolgreich, sie konnten auch nie scheitern. Ja? Sie waren sozusagen isoliert. Ja? Auch die Konstruktivisten waren total isoliert. Ja? Auch wenn sie formal in Russland diese Macht hatten, ja? Und auch entsprechende Machtfantasien. Die hatten kein Geld und keine Möglichkeit, keine institutionelle Möglichkeit, um diese Macht de facto zu realisieren. Ja, die konnten nur sozusagen im Namen des Staates sprechen, aber sie konnten nicht im Namen des Staates handeln. Das ist ganz klar. Und so die Bedeutung der Avantgarde ist eine exemplarische Bedeutung. Ja, die Bedeutung eines Modellierens. Die Frage danach, inwieweit diese Modelle ja, zur Geltung kommen, diese kommen können, ja, ist sicherlich verbunden mit der Frage nach dem Kapitalismus, ja, nach dem Schicksal des Kapitalismus. Wir haben heute eine Situation, die ja als solche diagnostiziert worden war, schon von Marx. Ja. Und die hat sich ein bisschen gewandelt, ja, ab und zu in der Geschichte, vor allem in der Geschichte in der Zeit des Kalten Krieges. Aber grundsätzlich ist die gleiche geblieben. Das ist eine Situation, bei der Kapital ist international und global und die Institutionen sind es nicht. Das ist die Problematik, mit der die deutschen Parteien sozusagen, an die sie zugrunde gehen oder die sie nicht bewältigen können, was auch immer sie sagen. Ja, und zwar, das heißt, es gibt einfach keine politische institutionelle Kraft, die irgendetwas modellieren könnte. Die gibt es ja nicht, ja. Wir haben lokale politische Kräfte oder soziale Kräfte und wir haben globale ökonomische Kräfte. Das sind inkommensurabel, ja, schlicht und einfach. Allerdings hat Marx schon darauf hingewiesen, dass es tendenziell nicht so gehen kann. Ja. Es kann nicht so gehen, weil Kapitalismus zumindest deswegen nicht, weil der Kapitalismus seine eigene Existenzgrundlage nicht sichern kann. Weder militärisch, noch politisch, noch ökologisch und so weiter und so fort. Das muss jemand für ihn tun. Und schon deswegen, ja, nicht weil der Kapitalismus schlecht ist oder überwunden und so weiter. Der Kapitalismus selbst ist grundsätzlich defizitär, ja, in seiner Gestaltungsmöglichkeit. Ist es praktisch unausweichlich, dass die Institutionen entstehen. Und wenn die Institutionen entstehen, entsteht auch die Problematik, wie sie modelliert werden sollen. Ich glaube, da beginnt die Avantgarde ihre Rolle zu spielen. Das ist Zukunftsmusik in der Tat. Aber sehen wir, wann ist die Frage nach der Demokratie überhaupt aufgekommen? Interessanterweise, sie ist prägnant geworden, wichtig geworden, an dem Moment, an dem die ersten Weltreiche entstanden sind. Ja? England, die praktisch sozusagen zur globalen Macht aufgestiegen ist, Frankreich, und so weiter. Und jetzt Amerika. Das heißt, an dem Moment, an dem Weltreiche entstehen, nicht einmal globale Macht, ja, aber Weltreiche entstehen, entsteht auch die Frage, wie sie optimal verwaltet werden sollen. Ja. Und dann plötzlich geht man Richtung Antike, ja, erinnert sich an das Kapitol, ja, baut einen Senat auf, ja, und. Ja. Das heißt, man benutzt Modelle aus einer Zeit, die längst untergegangen zu sein schien, aber es eigentlich nicht war. Und so denke ich ja auch, dass an dem Augenblick, an dem erstens neue biopolitische Probleme beginnen und zweitens Institutionen entstehen, die sozusagen global leben sollen, werden, da werden die Avantgarde-Modelle wieder eine Rolle spielen, weil jetzt haben wir so eine New Age-Zeit. Ja? Das heißt, wir haben auf der einen Seite so etwas wie globaler Kapitalismus und auf der anderen Seite einen Traum von einem globalen Bewusstsein. Ja? So wie Negri mit Empire, so ein Pop-Buddhismus, ja, unserer Zeit, so vage Träume von immateriellen Weltbewusstsein, so der aus Tibet kommt Dalai Lama, ja, so in Orange, ja, so Orange Revolution, ja, also diese ganze, ja, New Age Kitsch, ja, das ist genau das. Und gut, ja, das ist typisch für Mittelalter, also für die Zeiten, wo die lokale Mächte, ja, lokale Mächte herrschen, ja, irgendwo anders in den Bergen herrschen Räuber, ja, und Banditen. Ja. Das ist unsere Zeit jetzt. Unsere Zeit ist das späte Mittelalter. Im Grunde, ja, politisch gesehen. Nicht einmal Antike. Nicht einmal 19. Jahrhundert. Und um das alles aufzuholen, braucht man sicherlich Zeit. Schon später Mittelalter aufzuholen, braucht man Zeit. Ja. So ein neuer Absolutismus, ja, was da Bush versucht. Das braucht auch Zeit. Bis überhaupt die Leute auf die Idee kommen, irgendetwas überhaupt zu tun. Ja. Und dann wird der Avantgarde eine gewisse Rolle wieder spielen, da bin ich überzeugt. Ja. Weil die Leute waren modern. Ich denke, dass die Avantgarde, genauso wie die griechische Antike, die Avantgarde war eine ontologische Entscheidung. Es war kein rein politisches Programm, es war ein ontologisches Programm. Genauso wie griechische Antike war ein ontologisches Programm. Ja? Also Plato hat gesagt, es war ein ontologisches Programm. Ja? Dass man hat gesagt, der Mensch hatte Vernunft. Die Vernunft ist gesetzmäßig. Man muss feststellen, was diese Gesetzmäßigkeit ist. Baut man den Menschen und die Gesellschaft aufgrund dieser Gesetzmäßigkeit, kann man eine richtige Gesellschaft bauen, kann man einen richtigen Freistaat bauen, kann man alles aufbauen. Das heißt, der Grundsatz, grundsätzliche Bewegung des antiken Denkens, der griechischen Denkens in der Zeit, war nicht der Vorschlag, eine Ordnung zu etablieren oder was auch immer. Das spielte alles nicht auf der Ebene der Meinung ab, ja, was besser ist, was schlechter ist. Sondern es wurde sozusagen eine Grundlage, ein Fundament festgelegt. Ja. Es wurde sozusagen ontologische Rahmenbedingungen geschaffen, ein Territorium geschaffen, auf dem überhaupt dann gebaut werden konnte. Nämlich man hat gesagt, die Menschen sind zwar unterschiedlich, sie haben unterschiedliche Meinungen, sie haben unterschiedliche Ansichten, sie haben unterschiedliche Temperamente, sie haben unterschiedliche, was auch immer, Traditionen, aber solange sie Menschen bleiben, wissen sie, dass 2 plus 2 4 ist. Und zwar alle. Und zwar unabhängig davon, was sie sonst denken. Ja? Warum? Deswegen, weil in unserem Denken und Fühlen gibt es eine Komponente, die heißt Vernunft, die gibt uns Evidenz hinsichtlich bestimmter Regeln, wie zum Beispiel A plus B ist B plus A. Und das ist eine objektive, intersubjektive, stabile Grundlage, auf der man alles andere auch wiederum bauen kann. Das war eine riesige Entdeckung, die Entdeckung bleibt. Dann kommt sozusagen die neue große Grundlegung. Nämlich, da kommt die Avantgarde und sagt, aus diesem oder jenem Grund. Ja. Und wir werden nicht sagen, ist es berechtigt oder nicht. Es gibt keine Vernunft. Und überhaupt nichts, ja. Diese Art. Sondern es gibt nur Mensch-Maschine und Mensch-Körper. Und zwar ein Körper, der wie Papagei dressiert wird, durch die Maßnahmen des Staates, wenn er gefragt wird, was ist 2 plus 2, immer 4 zu sagen, ohne eigentlich zu wissen, warum er das tut. Zwischen so einer Maschine und so einem Menschen, so einem Papagei und so einem Menschen gibt es überhaupt keinen Unterschied. Jeder sozusagen nur macht sein Programm. Und das bedeutet, dass das Gemeinsame bei Menschen als die Grundlage ist nicht der Geist, sondern der Körper. Ja? Alles. Und der Körper, und die Frage war so, wenn wir wissen, was der Körper ist und was der Körper will, und wie man den Körper gestaltet, wissen wir dann, wie man den sozialen Körper gestaltet. Das heißt, es wird eine neue Grundlage. Ja, eine neue Grundlage, ein neues ontologisches Territorium freigelegt, das sich vom Territorium der Antike unterscheidet. Ja, wir leben in diesem Sinne nicht in der Zeit der Avantgarde. Wir leben in der Zeit der Antike immer noch. Ja? Weil man sagt, Vernunft, man muss diskutieren, man muss abstimmen, man muss das tun, man muss jenes tun. Aber die ganze Logik ist die Vernunft und Diskussion. Ja? Aber die Avantgarde denkt anders. Die Avantgarde denkt vom Körper und Materialität her, nicht von der Vernunft her.
Wenn Timo gesagt hat, dass die Avantgarde auch gescheitert ist, ja, und Sie sagen, es ist Isolation, dann könnte man ja trotzdem sagen, dass Isolation gemessen an dem Anspruch, alles umzuwälzen, die neuen Menschen zu schaffen, die neue Gesellschaft zu schaffen, trotzdem eine Form von Scheitern ist. Und dann haben Sie vorhin gesprochen von der Übertragung.
Ja, Minusverfahren.
Auf die Postmoderne. Und kann man in Bezug auf dieses, also auf diese Übertragung auf die Postmoderne sagen, dass die Avantgarde doch unvernünftig ist, anzunehmen, dass es keine Vernunft gibt, keine Seele gibt, weil es doch immerhin noch so etwas gibt wie Statistik oder so, die urteilen lässt, gefallen lässt und dann eben auch sozusagen eine gewisse Form von Menschlichkeit misst, nämlich wie Menschen sich zu irgendetwas anderes verhalten, das heißt, wie sie urteilen und sagen, ja, das finde ich gut, das gefällt mir, davon fühle ich mich angesprochen, auch von diesem schwarzen Quadrat fühle ich mich angesprochen.
Ja, damit werden wir uns beschäftigen, ich beginne mit dem letzten Punkt, damit werden wir uns beschäftigen, spiritualisieren kann man alles. Ja. Man kann überhaupt mit allem kann man alles machen. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja. Das heißt, ich kann zum Beispiel kommen und sagen, schwarzes Quadrat, das ist doch gut, ja, das passt sehr gut zu meiner Wohnung. Ja. Passende Größe und auch mein Möbel ist hier schwarz-weiß, jetzt ist es so schick. Ja. Und meine Kleider kommen auch von Yamamoto, da kommt der Garçon. Das ist sowieso schwarz-weiß, also ist perfekt. Ja. So kann man das auch sehen, so wird das ausgesehen, ja, immer wieder. Und es ist auch richtig so. Ja. Das heißt, wir sollen nicht unbedingt, da hat Wittgenstein recht, wir sollen nicht unbedingt essentialistisch fragen, wir sollen nicht unbedingt uns die Frage stellen, wie soll man das richtig verstehen. Ja. Wir können mit Dingen auch nicht richtig umgehen. Ja, und es ist immer noch ein Umgang. Und es ist nicht, immer noch relevant. Und wenn ich zum Beispiel sage, aha, Malevich ja, hat schwarze Quadrat gemalt, weil er ein Russe war und das sieht wie eine Ikone aus und so weiter. Das kann man auch machen. Ja? Das ist eine Erklärung, die gewissermaßen nicht stimmt. Ja, Aber wenn es sozusagen jemandem einen Eingang erleichtert und er kann damit spielen, ja, er kann was darüber sagen, dann ist es okay für mich. Ja. Wir müssen sozusagen erstens sehen, dass jede Kunst völlig frei ist für jeden möglichen Gebrauch, also praktischen Gebrauch. Man kann zum Beispiel ein Bild verbrennen. Ja? Das ist auch legitim, legitimer Umgang. Und sich ein bisschen wärmen. Ja? Das ist auch ein Kunstakt. Ja? Und das ist total legitim. Okay, das ist das eine. Das verhindert uns aber nicht, doch die Frage zu stellen, wie es verstanden werden soll, im Sinne, was für ein Anspruch damit verbunden ist. Ja? Wobei wir nicht unbedingt diesem Anspruch gerecht werden sollen. Ja? Das ist nicht unsere Pflicht. Ja? Aber wenn wir diese Frage nach dem Anspruch stellen, dann müssen wir auch sehen, dass die Avantgarde, dass die Isolation niemals eine Niederlage, sondern immer noch ein Gewinn ist. Wenn man schaut, wer hat wann was gewonnen, ja? Man hat nur was gewonnen durch die Isolation. Ja? Buddha hat sich vor 30 Jahren isoliert, deswegen ist Buddhismus so erfolgreich geworden, mit Christentum ist das Gleiche. Wer keine Kloster schafft, wer unfähig ist, sich zu isolieren, kriegt in dieser Welt gar keine Chance. Alles grundsätzlich unmöglich. Und generell jede Aktivität, ja, sei es ein Buch zu schreiben, sei es zu studieren und so weiter, bedeutet Abstand zu nehmen, das Leben vorbei an sich sozusagen rauschen zu sehen, ein sozusagen distanzierter und etwas zynischer Blick auf das Leben überhaupt zu werfen. Ja? Leben geht so weiter und macht, was das Leben will, aber ich mache meine eigene Sache, was ich will. Ja? Also so eine, und nur unter dieser Voraussetzung kann eine Behauptung mehr, das funktioniert. Das ist ganz klar.
Nicht einmal das.
Ich denke, dass der, was die Postmoderne nennen, wenn es eine gute Postmoderne ist, ja? Was eine gute Postmoderne ist, genauso wie Avantgarde ist eine gute Avantgarde. Wenn die Postmoderne nennen, dass sie gute Postmoderne ist, ist avantgardistisch durch und durch. Ich sage jetzt warum. Ist avantgardistisch durch und durch, aber gleichzeitig unhistorisch. Ja? Es ist eine unhistorische Avantgarde. Es ist genau das, was ich beschrieben habe. Die Postmoderne ist eine Verlagerung des avantgardistischen Verfahrens von der Kunstgeschichte auf die Massenmedien und auf das inzwischen aufgekommene Raum der Bilderzirkulation. Also, wenn wir jetzt die Frage stellen, wie taucht das Ganze auf, ja? Historisch gesehen, das ist ganz klar. Das beginnt mit Leuten wie früher in die Woche, ganz, ganz früher in die Woche, mit Rauschenberg und mit französischen Nouveau Realisten. Ja? Okay. Wenn wir schauen, was sie tun, ja? Der Rauschenberg in seinen ganz frühen Sachen nimmt einfach seine Fläche und klebt ja alles Mögliche aus den Zeichnungen oder überträgt etwas auf den Fernseher. Ja? Und zwar so, dass es gar keinen Sinn mehr gibt. Ja? Und es ist total avantgardistisches Verfahren. Das heißt, ich nehme ein Bild, dessen Funktion in den Medien ist, Informationen zu übertragen. Ja? In was ich tue, ich dekontextualisiere dieses Bild. Ich nehme dieses Bild raus aus dem funktionalen Zusammenhang, in dem diese Informationsübertragung stattfindet und stattfinden kann, ja, und setze dieses Bild in eine andere Konstellation, wo dieses Bild diese Übertragung nicht mehr leistet und zu dieser Funktionsverfügung nicht mehr taucht. Ja. Die Bilder, die Kompositionen von Rauschenberg ergeben schlicht und einfach keinen Sinn. Ja, genau das macht ja auch frühe Warhol. Ja. Er nimmt zum Beispiel ein Poster, auf dem für etwas geworben wird, zum Beispiel für einen Film mit Marilyn Monroe. Ja. Und dann er nimmt nur das Bild von Marilyn Monroe aus diesem Zusammenhang. Das heißt, er macht dieses Bild total uninformativ. Und macht das noch in 20 Varianten, indem er zeigt, dass er sozusagen dieses Bild im Grunde nichts anderes ist als eine ästhetische Figur, als Konvention der Formen und Farben und sonst nichts. Das heißt, er macht noch einen Schritt, um sozusagen den Informationsinhalt dieses Bildes zu negieren. So wie wir sagen können, dass der klassische Avantgarde, der klassische Moderne, die Bilder, das Bild, wie dieses Bild historisch sich formiert hat in der Kunstgeschichte, defunktionalisiert hat, erstens, und zweitens, Bedeutung, Inhalt und so weiter gestrichen, sodass das Einzige, was geblieben ist, ist die Oberflächeform selbst. Da kann man sagen, dass die Postmoderne das gleiche mit der Medienwelt hat. Ja? Wenn ich eine Verwendung des Bildes in den Medien habe, die ist immer funktional und informativ. Wenn wir diese Verwendung in postmoderner Kunst, wenn sie Kunst ist, sehen, ist die Medien defunktionalisiert und nicht informativ. Ja, das heißt, als pure Präsenz, als pure Phänomenologie. Deswegen ärgert es mich, so wie die Leute sagen, heutzutage kann man in jedem zweiten Text lesen, dass nach der Kunstgeschichte kommt die Bildwissenschaft. Ja. Das wundert mich. Ja. Das wundert mich, weil ich lebe schon, habe ich gedacht, ja, früher, ja, nach den Zeiten, wo wir gesehen haben, gedacht haben, dass jedes Bild ein Kunstbild verwendet werden kann und jedes Kunstbild kann verwendet als Informationsbild. sehe überhaupt nicht ein, wie man in einer essentiellen oder grundsätzlichen Weise sagen kann, es ist bloß ein Kunstbild oder es ist bloß kein Kunstbild, sondern ein Personsbild. Ich kann ein Bild nehmen und ich kann dieses Bild zweierlei oder vielleicht in 10 verschiedenen Weisen benutzen. Ich kann benutzen für die Informationsübertragung in einem Zusammenhang, zum Beispiel in einem Lehrbuch, zum Beispiel in einer Geschichte, zum Beispiel in einer kunsthistorischen Ausstellung, zum Beispiel in einem Fernsehprogramm, zum Beispiel in einem Kino, zum Beispiel, wenn ich dieses Bild schenke, jemandem und so weiter und so fort. Und ich kann das gleiche Bild total defunktionalisieren und ausstellen, so wie das Andy Warhol gemacht hat, als pures, sinnloses Phänomen, als eine reine materielle Präsenz. Und das kann ich ja auch machen. Es geht nicht darum, wie die Bilder sind, es geht darum, wie ich sie verwende, für welche Zwecke, in welchem Kontext, unter welchen Voraussetzungen.
Ich will mich fragen, ob wir nicht genau diese Einsicht zu werfen des Wittgensteins, dass man Dinge verschieden verwenden kann, ob nicht genau das, wenn man diese Begriffe von Postmodernen so verwenden will, quasi die postmoderne Einsicht ist, dass Sie haben gesagt, die Antike erschließt ein neues ontologisches Terrain, in dem sie die Sphäre entdeckt. Und die Avantgarde sehr viel später sozusagen. Man könnte sagen, dass in dieser Sphäre der Grund der Antike und in deren Formulierung über 2000 Jahre hinweg oder so hat es immer schon in einer nicht ausformulierten Form so etwas wie eine Sphäre der reinen Körperlichkeit gegeben. Also zum Beispiel in den Muslimen Kriegen oder sowas wie die Sphäre der Tiere zum Beispiel. Und die Avantgarde stellt genau diese Hierarchie auf den Kopf, indem sie eben an die Spitze eine Sphäre reiner Körperlichkeit stellt und fängt an, extrem stark dieses Terrain zu erschließen, in dem Sinne, dass sie solche Modelle entwickelt, die sie beschrieben haben. Und kommt dabei sehr weit, dass man irgendwann sozusagen an den Punkt kommt, an dem sehr klar ist. Und man sieht extrem viele Kunstwerke, die zum Beispiel damit umgehen, dass eben genau diese zwei Betrachtungsweisen möglich sind.
Nein, ich verstehe, was Sie meinen, aber ich denke, dass wir, also machen wir einen Schritt zurück. Ja. Wenn wir schauen auf die Kulturgeschichte, Kunstgeschichte, Philosophiegeschichte nach Plato und so weiter, dann gab es ja immer diese, was ist der Mensch, ist er ein Ziel oder ist er ein Gut? Oder wenn es ein Gott ist, ist er ein guter Gott oder ist er ein Dämon? Ja, und so, ja? Diese gleiche Frage. Sie sind alle sehr ernst gemeint worden. Ja? Sie sind alle sehr entscheidend für die Situierung der einzelnen Strategien. Aber mich interessiert vielmehr die Frage nach dem Terrain, eben nach dem Territorium, nach der Topologie dieses Raumes, auf dem man überhaupt oder in dem man überhaupt solche Situierungen oder solche Platzierungen, solche Fixierungen vornimmt. Ja? Also ich sage, wenn man denkt, dass man im Wesentlichen durch sein Verhältnis zum Geist definiert ist, ja, dann ist die Frage tatsächlich wichtig. Ist das guter Geist, also gut, oder ist das Satan, also schlechter Geist, Oder ist es überhaupt kein Geist, dann ist es, das ist ein Tier oder ein Barbar. Also diese Konstellation ist dann wichtig. Na gut, und wenn man jetzt, es ist typisch, ja, es ist charakteristisch, dass wenn man dieses Terrain jetzt und dieser Raum jetzt verlässt, und das macht man mit anderen Wörtern, dann taucht eine andere Position. Ja? Das ist Tier, also Tier bleibt, und Maschine. Ja? Im Grunde dreht sich der ganze postmodernistische Diskurs in ironischer oder weniger ironischer Weise um diese Geschichte herum. Ja? Dazu gehört der ganze Hollywood-Film mit Terminator, ja? Der als Maschine beginnt und als Tier endet, ja, so Arnold Schwarzenegger. Dazu gehören unglaubliche Gestalten von Typ Universal Soldier, ja, die sozusagen eine Kombination zwischen Tier und Maschine sind und so weiter. Die Problematik beginnt eigentlich schon in der französischen Aufklärung, ja, wir wissen, mit L'Homme Machine, ja, mit der Frage von Lametrie. Aber damals war es nicht so akut, weil Descartes meinte, zwischen Tier und Maschine gibt es keinen großen Unterschied. Ja, Unterschied war eben zwischen Mensch und Gott. Ja. Und plötzlich, wo dieser Unterschied nicht mehr wichtig war, der Unterschied zwischen Maschine und Mensch wurde unglaublich wichtig. Die ganze Matrix, ja, Serie und so weiter. Also plötzlich erleben wir ungeheuren Gegensatz zwischen Mensch, zwischen Maschine und Tier. Mensch ist praktisch Ort, an dem diese Opposition durchgespielt wird. Und im Grunde, was Sie zitieren, ist genau das, ja. Das heißt, Donald Judd ist sozusagen Maschine, ja, und Freud ist Tier, ja, und so weiter. Und fast automatisch kommen wir zu diesen Oppositionen. Nur ich frage mich weniger, wie wir diese Opposition situieren können oder wie wir uns angesichts dieser Opposition situieren können, sondern wie sieht das Feld überhaupt aus und auf dem diese Opposition als solche erst auftauchen. Und das ist der Körper. Ich kann Körper verstehen als Maschine und ich kann Körper verstehen als Tier. Und ich kann Körper verstehen als der Ort, an dem diese Unterscheidung problematisch wird oder dekonstruiert werden kann. Ja? Und da kommen alle diese Geschichten ja auch. Ja, aber wenn Sie jetzt diesen Platoniker, der im Misthaufen fällt, die Geschichte sieht so folgendermaßen aus, dass der phrakische Magd, ja, das phrakische Mädchen, sieht das und lacht. Ja? Das heißt, zum Beispiel heißt in der Klassik das Lachen der phrakischen Magd. Ja? Der Punkt ist der, dass damals philosophische Liebe, also platonische Liebe, die Erotik, die sozusagen das Tierische ins Geistige verwandelt hat, ja, sozusagen diese Verwandlungsmaschine war die platonische Liebe, also die platonische Erotik, die sublimiert worden war, das Tierische. Das Tierische hat ihn ins Geistige sublimiert. Das wurde allein homosexuell verstanden. Ja? Da waren allein die Knaben, die in diese Geschichte involviert worden waren. Die Frauen waren draußen und es wurde nicht explizit als unmöglich gemacht und von Plato thematisiert, dass sie ihre Erotik sublimieren können. Ja? Das heißt, im Unterschied zu Knaben, die sozusagen durch die platonische Lehre, Erotisierung durch die platonische Lehre verwandelt wurden in pure Geister, die Frauen waren immun zu diesem System. Es gibt ja bestimmte Szenen zwischen Sokrates und seiner Frau, ja, die belegen, dass die Frauen immun bleiben. Ja, etwa. Und dieses Mädchen war phrakisches Mädchen, das heißt nicht einmal griechisch, sondern wahrscheinlich Sklavin, ja, oder auf jeden Fall aus einem barbarischen Land, also nicht eingeweiht in die Mysterien des Griechenlands. Also die Phrakier waren den Mysterien der Griechen fremd. Das heißt, sie hatte gut lachen. Es geht darum, dass man eine externe Position in Bezug auf den ganzen Vergeisterungsprozess findet. Das ist die Perspektive des reinen Körpers. Aber es ist interessant, dass diese barbarische Frau, ja, die sozusagen eine reine Resistenz zum Prozess der Vergeisterung und so weiter darstellt, erstens konstituiert sich durch eine bestimmte Theorie dieser Vergeisterung, die von Anfang an sie positioniert als eine solche, die dieser Vergeisterung fremd wird. Und zweitens, ihr Lachen darüber wird als Philosopheme in die Philosophie selbst wieder reintegriert. Also als solche, die über die Philosophie lacht, wird sie wiederum philosophisch und nimmt eine Position im philosophischen Feld und sozusagen wird nach wie vor zitiert. Ja. Das heißt, es ist genau, was ich versucht habe zu zeigen, dass die Positionierung gegen den Geist oder abseits des Geistes ist immer schon eine geistige Positionierung im geistigen Feld. Das klappt einfach nicht anders. Ja. Genauso ist das mit der Situation Mensch-Maschine, ja, die wir heute haben. Wir haben statt Geist-Maschine. Ja. Wir können sagen, dass sozusagen die Avantgarde war eine große Übersetzung des klassischen Platonismus in die Sprache der Maschinen, die körperliche Sprache der Maschinen. Und der Anfang der Avantgarde war durchaus platonisch, das heißt mit der Geometrie. Ja? Plato hat damals den Künstler vorgeworfen, dass sie sich mit der Geometrie nicht beschäftigen. Gut, sie haben es angefangen. Ja. Im Grunde, man kann sozusagen die Avantgarde sehen, auch eine verspätete Antwort auf die platonische Aufforderung. Und zwar alle. Ja. Und wenn Sie jetzt sagen, für geistige Philosoph, das erinnert mich sicherlich an Mondrian, ja, nicht wahr? Wie Sie wissen, er hat seinen ganzen Lebensraum so organisiert, dass er nun geometrisch, das heißt rechteckig, sich dort bewegt hat. Und zwar, was auch immer er gemacht hat, er konnte das nur so oder so und so machen. Ja. Okay. Das heißt, es war jemand, der eine extreme Askese und Disziplinierung des Körpers praktiziert hat. Und er hat gesagt, warum? Weil er wollte das Tierische in sich überwinden und seinen Körper zur Maschine machen. Ja. Das heißt, wir haben praktisch eine Askese, Ja, eine radikale Askese, die aber als Ideal nicht die Vergeisterung setzt, sondern das Maschinelle. Also der ganze platonische Traum wird übersetzt in ein System der körperlichen Bewegung. Maschinelle auch. Erstens, die Tatsache, dass eine Fragestellung absurd ist, mindert nicht ihre Wert. Ja, das ist mal das eine. Das andere, ich bin nicht damit mit der Voraussetzung einverstanden, auf jeden Fall nicht einverstanden in dem Sinne, dass ich denke nicht, dass die Voraussetzung eindeutig geklärt ist, dass es den Mensch fragt. Das scheint mir sehr problematisch zu sein. Weil was heißt, der Mensch fragt, was der Mensch ist? Wenn man so denkt, dass es der Mensch fragt, wer er ist, dann muss man zum Beispiel auch denken, dass der Mensch, also wir, auch insgesamt die Sprache erfunden haben. Ja. Man lebt in der Sprache, man ist in die Sprache hineingeboren. Man wird hineingeboren in die Sprache. Man sieht, man sozusagen erlebt die Sprache als eine immer schon existierende Realität. Und in dieser Sprache und Teil dieser Sprache ist ja die Frage, was ist der Mensch? Ja? Man wird konfrontiert mit dieser Frage nicht, weil man diese Frage stellt oder erfunden hat oder sich für diese Frage interessiert, sondern dass diese Frage ist integraler Bestandteil der Sprache, in der man sozusagen leben muss. Ja, man kann es nicht vermeiden, das zu tun. Ihre Frage erinnert mich an die Frage, dass ich mich als oft gestellt habe, und glaube, jedes Kind hat sich gestellt, warum gibt es ja Luft, aber keine Flügel? Es ist auch absurd, ja. Wir bewegen uns durch die Luft, ja, eigentlich sollen wir fliegen, ja, aber wir tun es nicht. Das heißt, wir sind sozusagen, ja? Ja, nein, das ist total absurd. Ja, wenn ich genau nachdenke, ist total absurd. Und die ganze Flugzeugindustrie versucht sozusagen daraus einen Reim zu machen. An sich ist es total absurd, ja, wurde immer so empfunden. Nun ist es halt so, dass wir sind halt in einer solchen Situation, wir sind mit einer Luft konfrontiert und können nicht fliegen, ja? Und wir sind mit einer Sprache konfrontiert, in der diese Frage gestellt wird, und wir können diese Frage nicht umgehen. Ja. Es wäre besser, wenn es nicht so wäre. Ja. Aber es ist halt so. Also, ja, so. Auch wenn sie absurd ist. Man kann sie nicht mehr meinen. Ja, sie ist einfach da. Und nicht von uns erfunden. Von niemandem erfunden. Und nicht einmal von uns ausgesprochen. Sondern einfach, sie liegt einfach vor. Als Bestandteil der Welt.
Aber um auf die Avantgarde nochmal kurz zurückzukommen, mir scheint es nicht so, dass die Avantgarde tatsächlich diese, vielleicht auch eine Form von Ausschließung, aber letztendlich versucht sie jedenfalls dieses Problem sich endgültig zu klären. Ich glaube nicht, dass es für die Avantgarde darum geht, jedenfalls im Großteil sicherlich nicht darum geht, den reinen Körper zu finden, sondern überhaupt diese Frage nach dem Geist, so wie sie gestellt wird und meinetwegen auch so, wie man immer schon hinterherkommt. Einfach nicht zu beachten und auszuschließen, weil sie letztendlich doch zu nichts führt. Und
ja, das ist ein reduktionistisches Programm. Genauso wie das erste Programm von Wittgenstein war reduktionistisch, ja, wo er hat einfach gesagt, wir müssen, da war eben, ja, so entschieden, ja, da hat gesagt, wir müssen einfach die Sprache reinigen und alle solche Fragen schlicht und einfach verbieten. Ja. Wir sollen sozusagen per Dekret den Leuten einfach verbieten, diese Fragen zu stellen oder zu benutzen, ja, oder diese Fragen zu beantworten. Nun hat er aber mit der Zeit, also nach 3 Jahrzehnten des vergeblichen Kampfes, musste er einsehen, dass es einfach nicht geht, ja, dass die Fragen bleiben als Bestandteil der Sprache und man kann sie nicht wegzensieren. Die Avantgarde hat sicherlich versucht, viele Fragen wegzuzensieren. Das ist gar keine Frage. Er war ein riesiges Instrument des Ausschließens. Nur aber, wie Lenin ja seine Zeit zu Recht gesagt hat, um zu vereinen, muss man zunächst einmal separieren. Um zu öffnen, muss man zunächst einmal schließen. Das heißt, die Avantgarde beginnt damit, dass sie zunächst einmal ein sehr, sehr kleines Stück des kulturellen Territoriums absteckt und alles andere verbietet, ja, oder tabuisiert. Und dann von dieser gesicherten Plattform, darin ist die Avantgarde in einem platonischen Suche nach der wahren Aussage der Mathematik und so weiter nicht unendlich. Also es geht immer darum, dass man einen sicheren Platz findet. Dieser Platz kann sehr, sehr klein sein. Klein. Wie zum Beispiel eben A plus B ist gleich B plus A, es genügt. Ja? Dann kann man die Welt erobern. Ja? Es ist nur wichtig, dass man einen Platz findet, der wirklich sicher ist. Dann kann man beginnen zu expandieren. Und der hat zunächst einmal ein klein Stück erobert. Und dann hat sozusagen ein Eroberungsfeldzug unternommen, indem sie gesagt hat, und das ist auch Körper, und das ist auch Maschine, und das ist auch Körper, und das ist auch Maschine, und der ganze Kosmos ist Maschine, und die ganze Gesellschaft ist Körper, und so weiter. Und dadurch hat diese Expansion entwickelt. Es gibt ein innerer Zusammenhang zwischen Askese und Megalomanie. Ja, zunächst einmal sozusagen isoliert man sich und macht ein Terrain sicher und dann erobert man das Ganze. Das ist normal. Das ist so, wie es geht. Okay, jetzt bin ich am Ende meiner Zeit, wenn auch nicht am Ende der Fragen. Und wir sehen uns also dann in dieser Form und dieser Voraussetzung am 1. nicht, aber dann am 8. Januar.